Master Berlin.
Immer, wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Diese Aerosolschleuder darf auf keinem Karneval in Heinsberg fehlen. Und so starten auch wir in den Silvesterabend. Mein Name ist Benjamin Golme, ich grüße Sie.
Mein Name ist Marcel Joppa, willkommen bei Basta Berlin, dem alternativlosen Silvester-Podcast, Teil 2 unseres Jahresrückblicks. Und jetzt lass es mal ein bisschen gemütlicher werden. Ich kann diese Fliege einfach nicht mehr tragen, es geht einfach nicht. Ich ich bin auch so kein Rollkragen-Pulli-Typ, das ist mir einfach dann irgendwie zu...
Oh. Aber ein großes Lob, schick sahst du aus bis eben.
Dankeschön.
Wir kommen also zur zweiten Hälfte des Jahres und auch da war einiges los. Es wird losgeimpft. Dazu kommen wir dann auf jeden Fall im Dezember und auch sonst einiges zu berichten. Unter anderem ja auch die großen Querdenken-Demonstrationen. Geht's mit einem ganz großen Geldregen. Am 2. Juli.
Lass uns erst wieder unseren tollen Trenner machen. Achtung, zack, Juli.
Also, es war der große Geldregen. Am 2. Juli wurde der zweite Nachtragshaushalt im Bundestag beschlossen. Also es gab ja bereits einen ersten Nachtragshaushalt, der war aber dann doch zu klein geworden. Der war aus dem März, schien nicht ausreichend und damit hat man einen neuen aufgestellt.
Ja, da war man rausgewachsen aus diesem Nachtragshaushalt. Und damit konnte jetzt die Bundesregierung 218 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen. Bei solchen Summen, da fällt es einem natürlich echt schwer, den Überblick zu behalten und auch zu verstehen, was das eigentlich bedeuten könnte. Mal zur Orientierung. Der Bundeshaushalt für dieses Jahr war geplant mit so roundabout 360 Milliarden Euro. Nach Arbeit und Soziales ist der zweitgrößte Posten immer der Verteidigungsetat. Dafür waren 45 Milliarden Euro vorgesehen. Das bedeutet, mit diesen neuen möglichen Schulden könnten wir uns jetzt 5-mal die Bundeswehr leisten. Das tun wir aber nicht.
Der eine sagt so,
ja.
Der weiß, was auf die Jungs noch zukommt im nächsten Jahr, was sie noch alles für Aufgaben bekommen. Mhm. Ich erinnere mich übrigens mal wieder an Julian Reichelt aus der Bild-Dokumentation auf Amazon. Der wütete in seinem Chefredaktionsbüro der Bild. Es könnte nicht sein, wir haben 300.000 Soldaten, was machen die? Sind die im Homeoffice oder was? Die müssen jetzt raus auf die Straßen, die müssen dafür sorgen, dass die Pandemie bekämpft wird.
Und Demonstranten oder was oder wie? Oder sollen die dann die Leute aufschreiben, kriegen die dann so Bundeswehrstrafzettel, Maske nicht richtig auf, Abstand nicht gehalten?
Ursula von der Leyen hatte was vorgeschlagen. Sie meinte, die können doch mit den Feldtelefonen Kontaktverfolgung machen. Da hat aber Annegret Kramp-Karrenbauer gesagt, tut mir leid, toller Vorschlag, Uschi, aber die Feldtelefone sind seit 7 Jahren kaputt. Denk mal drüber nach.
Also. Die könnten aber natürlich prima, beim Testen waren sie auch da, dann sind sie jetzt beim Impfen da. Wenn so zwei von der Bundeswehr-Feldpolizei dich festhalten, damit du geimpft wirst.
Dann klappt das auch. Dann klappt das auch mit der Impfung. Dann steigt auch die Impfbereitschaft mit dir.
Enorm.
Mit dem Maschinengewehr im Anschlag. Und sie dich mit dem Panzer ab.
Gott, oh Gott,
oh Gott. Oh mein Gott. Ja, die Bundeswehr hat übrigens auch ihr Plätzchen im Konjunkturpaket gefunden. Das ist natürlich ganz klar. Grundsätzlich sollte das Geld allerdings für Infrastrukturprojekte ausgegeben werden und für Corona-Hilfen. Allerdings klang es aus dem Bundesfinanzminister bereits im März doch ein bisschen nach Kriegsfahrt.
Das, was wir hier machen, ist erstmal, ich weiß nicht, ob man das hier sagen kann, aber es ist die Bazooka, mit der wir das Notwendige jetzt tun. Und was wir dann noch an kleinen Waffen brauchen, das gucken wir später.
Ist das nicht schön, wie die beiden sich freuen?
Ja, die freuen sich. Die haben sich das ganze Jahr auch immer wieder gefreut, wenn sie dann nochmal was nachschieben konnten. Und Peter Altmaier, unser Wirtschaftsminister, dann gesagt hat, ja, das wird ein V oder ein U mit dem Wirtschaftswachstum dann im nächsten Jahr werden und die Bazooka rausgeholt ist.
Kein einziger Arbeitsplatz wird verloren gehen, kein Problem. Und mit wie Frau Holle Geld regnen lassen, was einem selber nicht gehört, läuft bei den beiden.
Ja, gut. Aber wir werden mal sie natürlich nächstes Jahr dran messen. Olaf Scholz will ja auch natürlich Bundeskanzler werden als Spitzenkandidat für die SPD. Da wird er mindestens bis zu den Bundestagswahlen wird er noch mal fleißig geben. Und dann wird man sehen.
Da hat er nichts mehr zu geben in der Opposition. Da nimmt man nur.
Das stimmt allerdings auch, ja. Ja, gut. Gucken wir mal. Ich tippe weiterhin auf Schwarz-Grün nach der nächsten Bundestagswahl. Aber das können Sie ja dann auch noch mitentscheiden.
Aber dann gab es ja sowieso so das kleine Problem mit dem eigenen Volk. Das wollte sich auf einmal an gar nichts mehr halten. Mhm. Das Problem war, das Coronavirus war auf mysteriöse Weise verschwunden.
Ja, im Grunde genommen überhaupt nicht mehr auffindbar. Die positiven Rate, die lag deutlich unter 1. Um also einen positiven Test zu finden, musste man über 100 Tests machen. Pro Woche fand man also beispielsweise nur 3000 positive Tests.
Das sorgte dann in ganz Deutschland für etwas, was ich einen fast unbeschwerten Sommer nennen möchte. Was man nicht sieht, darüber macht man sich keine Sorgen. Und so sehr man auch versucht zu warnen, ohne Kranke kaum Argumente. Ja. Und so war es für manchen Deutschen klar, Malle ist nur einmal im Jahr.
Ein bisschen Spaß muss sein. So viel dann auch wieder nicht. Nochmal zum Hintergrund. Ich habe ja auch schon damals gesagt, viele Bilder davon sind aber wirklich entstanden, weil zum Beispiel ein RTL-Team da zur Schinkenstraße hingegangen ist und dann saßen da mehrere Leute gesittet, jeder an seinem Tisch, und haben die gesagt, ja, ihr seid doch auf Malle. Jetzt macht doch mal ein bisschen Party, jetzt mal so richtig nach vorne. Und dann haben die da drauf gehalten. Das ist auch das Bild, was man immer gesehen hat. Die Jugendlichen, die dann mehr an einen Tisch und dann so... Ja, danke schön. Ihr könnt euch dann wieder an eure Tische setzen.
Oh, ja. Also Fakt ist, diese Videos sorgten für einen riesigen Aufschrei in den deutschen Zeitungen. Mhm. Und sie liefen auch rauf und runter bei uns. Aber keine Party ohne Strafe, ohne Kater. Die Balearenregierung griff durch. Am 16. Juli wurde dann die Schinken- und die Bierstraße geschlossen.
Ja, und dieses harte Los, das traf nicht nur die deutschen Partytouristen, auch bei den Briten das beliebte Punta Balena und Magaluf. Dicht gemacht.
Die RP Online zitierte dann auch die Balearenregierung mit den Worten, wir wollen diese asozialen Touristen nicht hier haben.
Also jetzt nicht hier haben, sonst gerne. wenn die sich schon schlecht benehmen, dann sollen sie das jetzt aber erstmal bitte im eigenen Land machen. Und dann feierte man halt in Deutschland weiter. Also diese illegalen Raves zum Beispiel in Parks, die haben wir dann noch im Kopf oder weil wir davon gelesen haben. Die verbotenen Großhochzeiten natürlich auch. Oder auch Clanbeerdigungen. Ohne Abstand, auch das war 2020.
Da war einiges los. Aber ist denn jetzt eigentlich dieser unbeschwerte Sommer 2020 dafür verantwortlich, dass wir jetzt die sogenannte zweite Welle haben mit diesen Infektionszahlen?
Das war im Juli, Anfang Juli, dass wir jetzt die Infektionszahlen wegen dem Juli haben. Das können noch nicht mal Virologen erklären. Also vielleicht gab es tatsächlich irgendwie so eine kleine Staffelsteigerung, dass dann irgendwann sich dann wirklich das immer weiter hochgeschaukelt hat. Aber im Juli, der Juli ist nicht für den Dezember verantwortlich.
Also Professor Dr. Christian Drosten, ich habe ja dann doch den einen oder anderen Podcast von ihm gehört. Und da sagte er, das Problem von Frankreich, was ja dann schon im September begann, also in Frankreich begann die sogenannte zweite Welle ja schon im September, das habe mit einem Grundrauschen in der Bevölkerung zu tun. Und dieses Grundrauschen könnte ja dann auch eben durch den Sommer bei uns entstanden sein und dann sich im Oktober und spätestens November so richtig etabliert haben. Und dieses Grundrauschen könnte ja auch dafür verantwortlich sein, dass Markus Söder so ein unglaublicher Corona-Versager ist. Also, weil ja die Theorie jedenfalls dahinter ist, dadurch, dass so viele Skitouristen bereits im Januar in Ischgl waren und in anderen Skigebieten, haben sie das Virus nach Bayern getragen. Es kam zu einer Art Grundrauschen in der Bevölkerung und darum steht Markus Söder bis heute schlecht da. Ich denke, diese Theorie würde Professor Dr. Drosten nicht komplett von der Hand weisen.
Möglicherweise.
Könnte es sein.
Also, ja gut, im Juli gebe ich dir aber recht, es war ein unbeschwertes Sein, abgesehen natürlich, dass man trotzdem in den Supermärkten und so weiter Masken tragen musste. Aber viele sind dann auch einfach raus in die Parks. Die Parks waren voll, wir wissen es selber. Also hier in Berlin war es auf jeden Fall voll. Da haben wir wieder diesen Stadtblick. Das war schon extrem. Das muss man schon sagen.
Und bis zu diesem Zeitpunkt war die zweite Welle eigentlich nicht in Sicht, aber dann kam sie mit voller Wucht.
Dann kam die zweite Welle. Ja, wirklich, 27. Juli 2020, da war Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Der hatte das erste Mal die zweite Welle in den Mund genommen. Pfui. Es gäbe jeden Tag neue Infektionsherde, aus denen sehr hohe Zahlen werden könnten, so Kretschmer.
Damit traf er absolut den Geschmack von Dr. Lothar Wieler, dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, denn der sagte, wir sind mitten in einer sich rasant entwickelnden Pandemie. Am Dienstag, also direkt nach dem sächsischen Ministerpräsidenten, und er betonte, es könne sich um den Beginn einer zweiten Welle handeln.
Die ließ dann allerdings noch Monate auf sich warten. Und wir kommen in den August. Ja, die Politik und das Robert-Koch-Institut Hand in Hand, die haben uns da also auf den Weg in die zweite Welle gesehen und geredet. Bevor jetzt aber Angst und Tod die Straßen beherrscht haben, rollt erstmal eine Welle des Protests über Deutschland.
Wir sind wieder erwacht, gingen durch dunkle Nacht. Nun der Morgen uns scheint, hat uns wieder vereint. Wir sind Friede des Lichts und wir fürchten vor nichts, denn wir wissen genau. Wir sind wieder erwacht, gingen durch dunkle Nacht. Nun der Morgen uns scheint, hat uns wieder vereint. Wir sind Kinder des Lichts und wir fürchten vor nichts, denn wir wissen genau. Nach dem Frost kommt der Tau.
Es war also der 1. August 2020, der große Protesttag. Und dieses Video, was wir Ihnen gezeigt haben, das wirkt so ein bisschen wie ein Klassentreffen der Bewegung. Mhm. Also zu sehen waren da unter anderem Michael Ballweg, Samuel Eckert, Bodo Schiffmann, Stefan Bergmann, Clemens Kubi, Markus Heinz, Ralf Ludwig, Heiko Schrank, Thorsten Schulte. Ich glaube, das war ein wirklich sehr emotionaler Film für alle, die dabei gewesen sind. Und das war dann tatsächlich dieser 1. August, der den Organisatoren aus meiner Sicht und nach Gesprächen, die ich geführt habe, deutlich mehr in Erinnerung geblieben ist als der 29. August.
Ja, es war ja wirklich, der Tag war so eine Art Woodstock für die Querdenkenbewegung. Aus dem vergleichsweise kleinen Stuttgart sollte es dann also nach Berlin gehen. Und dort hatte man überhaupt kein Heimspiel. Klar, wie viele Menschen werden da überhaupt kommen? Unklar, wie wird die Atmosphäre in der Hauptstadt auch unklar.
Ja, das war dann also dieser 1. August und diese 17.000 Menschen, die in die Protestgeschichte eingehen sollten. Aber genau dieser Demotag sollte aus meiner Sicht auch die Fronten komplett verhärten. Mhm. Also da war zum einen natürlich der komplette dieser Streit um die Teilnehmerzahl. Also wer da war, der kann die 17.000 überhaupt nicht glauben. Aber aus meiner Sicht auch die Zahlen von 800.000 oder 1,4 Millionen sind aus der Luft gegriffen und haben mit der Realität nichts zu tun. Da gibt es böse Mails, aber zum Glück beantworten wir keine Mails in den nächsten zwei Wochen, also schreiben Sie sie gar nicht.
Naja, außerdem mussten diese Bilder ja der Republik völlig Angst und Schrecken machen, während Deutschland einen Sommer hinter der Maske verbracht hat. Tanzen und sangen die Menschen ja dann da ohne Maske. Also das Hygienekonzept wurde natürlich de facto da nicht eingehalten. Direkt an der Bühne, da gab es Mindestabstände statt Mindestabstand.
Dieses Fest gegen die Corona-Maßnahmen setzte sich absichtlich oder aufgrund des Andrangs vielleicht auch unfreiwillig, komplett über die Hygienekonzepte hinweg, über alle Auflagen. Das führte dann zur Auflösung durch die Polizei und zum Konflikt mit der Mehrheitsgesellschaft.
Ja, also ich glaube, da sind aber auch Corona oder Kritiker der Corona-Maßnahmen geteilt gewesen. Es gab die einen, die gesagt haben, finde ich toll. Entweder bin ich sogar selber mitgelaufen oder ich würde da mitlaufen, wenn es mal wieder in der Nähe ist, so eine Demonstration. Es gab aber auch welche, die haben uns auch geschrieben, die gesagt haben, ich wäre da sogar mitgelaufen, weil ich Gastronom bin oder Kulturschaffender, aber ich hätte halt eine Maske getragen, wäre aber trotzdem als Kritiker mitgelaufen. Aber ich werde halt komisch angeguckt, wenn ich eine Maske aufziehe. Und deswegen, glaube ich, sind dann viele doch nicht mitgelaufen.
Das soll auch so passiert sein. Also unser Kameramann, der mit mir auch dann da gewesen ist und der auch schon vor mir öfter da gewesen ist, der meint, er hat ja immer Maske getragen und sei da auch schon mal angespuckt worden und ähnliches. Also sowas soll es wohl gegeben haben. Und wenn Ruben das sagt, dann glaube ich ihm das auch, dass ihm das so passiert ist. Ich hatte am 18. November bei diesem Wasserwerfereinsatz, da habe ich mir eine Maske aufgesetzt, aus mehreren Gründen. Zum einen, weil ich eine Truppe von 13 Hooligans verfolgt habe mit der Kamera und dachte mir, gar nicht so verkehrt, wenn die gar nicht genau wissen, wer ich bin.
Ja.
Und ja, außerdem wollte ich mal gucken, was passiert mit einer FFP2-Maske. Mhm. Bei mir gab es keinerlei Anfeindungen. Vielleicht aber auch, weil ich mit einer Gruppe von 12 Hooligans unterwegs war und die dachten, ich gehöre dazu. Die Hooligans haben übrigens alle Maske getragen.
Ja, ja, ja. Die waren, glaube ich, auch nicht so wirklich wegen der bestimmten Demo da. Das konnte man schon sehen. Aber nach dem 1. August kam der 29. August, nur vier Wochen später, kamen Querdenker wieder in die Hauptstadt nach Berlin, jetzt aber ja mit einem ganz anderen Konzept. Die Bühne, die wurde an der Siegessäule aufgebaut, Videoleinwände auf der Straße 17. Juni, etliche Lautsprecher, Boxen und immer wieder auch der Hinweis auf Abstände.
Es war im Grunde genommen eine Kundgebung, wie sie im Buche steht zu Pandemiezeiten. Genau so sollte sie durchgeführt werden. Also ich habe Schätzungen gehört, dass diese ganze Technik bis zu 150.000 Euro gekostet hat. Also natürlich auch kein Pappenstiel. Das führte dazu, dass man die Maskenpflicht nicht einhalten musste, denn die musste man nicht einhalten. Man hatte ja vor Gericht gewonnen. Aber es konnte ein echtes Meer an Menschen entstehen, die die Abstände weitestgehend einhalten konnten. Und so war das eigentlich auch ganz in Ordnung.
Aber dann kam das am nächsten Tag in den Medien. Neonazis entsetzt über diese Bilder, schreibt die jüdische Allgemeine. Oder Schäuble zu Corona-Protesten, verabscheuungswürdig, was da geschehen ist, zitiert die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Und T-Online weiß zu berichten, Randale am Reichstag, 3 Polizisten drängen Demonstranten zurück, Respekt.
Also das Gute ist natürlich, dass wir mit Ihnen da jetzt nicht bei Adam und Eva anfangen müssen. Sie wissen ja ohnehin, was da ungefähr Sachlage gewesen ist. Also nochmal zusammengefasst, diese Kundgebung hatte keine Verbindung zu Querdenken. Sie hatte sich auch von Querdenken distanziert. Sie war genehmigt vom Bundesinnenministerium in der Bannmeile. Mhm. Zwischen der Kundgebung und dem Reichstag waren keine Polizisten platziert. Die Polizisten im Rücken der Kundgebung hatten ihre Helme abgesetzt. Sie griffen nicht ein. Der Reichstag war von einer Erstürmung weit entfernt. Denn niemand versuchte, in den Reichstag einzudringen. Mhm. Und niemand hat die Polizeibeamten angegriffen.
Besonders brisant war aber, was dann noch an diesem Tag eben durch die Medien ging und worauf sich Medien und Politik dann auch in der Folge bezogen, auf ein manipulativ zusammengeschnittenes Video des Twitter-Accounts Antifa Zeckenbiss. Und falls da das jemand jetzt nicht glaubt oder auch nicht genau weiß, worum es sich handelt, haben wir hier so das spannende Video mal für Sie präsentiert. Es zeigt nämlich das Originalvideo des YouTubers Aktivist Mann. Das hält dagegen die Version von Antifa Zeckenbiss und die Veröffentlichung der Tagesschau. Das Video hat 350 Aufrufe, zeigt mehr die Wahrheit als so manche auflagenstarke Tageszeitung.
Ich bin live für euch da! Der Reichstag!
Aufgehalten, bevor Verstärkung kommt. Das zeigen auch diese Bilder von einer Antifa-Gruppe auf Twitter geteilt.
Ja, das war mir übrigens auch neu, dass sich so viele Medien wie auch Politik auf ein Video der Antifa Beruf.
Es gibt eine Referenz dafür und das war die sogenannte Hetzjagd von Chemnitz. Auch da war es so, dass es ein zusammengeschnittenes, sehr kurzes Video der Antifa war, das da behauptete, da habe es eine Menschenjagd gegeben, die aber so nicht zu halten ist. Muss man differenzierter machen, machen wir jetzt aber nicht. Wir hatten uns mit diesem Reichstagssturm ja damals auch ausgiebig beschäftigt. Ja. Es gibt noch weitere interessante Videos, die ich im Zusammenhang mit dieser Sendung gesichtet habe, unter anderem die Aufrufe, vor den Reichstag zu kommen und dort dann quasi den Reichstag zu stürmen. Die gab es nämlich auf der Straße des 17. Juni von mehreren Leuten, von denen man bis heute nicht weiß, welche Identität sie eigentlich hatten und warum sie da gewesen sind, warum sie koordiniert zu dem Reichstag mobilisiert hatten, genauso zu dieser Zeit. Also ich denke, da hat jeder seine eigene Meinung, was da nun eigentlich wirklich passiert ist. Wir haben dazu unterschiedliche Videos veröffentlicht.
Ja, und die Politik hat auf jeden Fall einen großen Nutzen gehabt von dieser Aktion. Wenn wir davon mal weggehen, August war ja nicht nur Reichstagsstürmung, es war auch der Monat der Reiserückkehrer. Also fast alle Bundesländer haben ja im August die Sommerferien beendet. Und so kamen dann die mutigen Urlauber zurück von ihren Reisen weltweit.
Ja, das Absurde war ja, dass die öfter mal kritisiert wurden dafür, dass sie Urlaub gemacht haben. Dabei hatte die Politik den Weg ja freigemacht, damit sie Urlaub machen können. Ja. Aber es begann auf jeden Fall eine weitere Sternstunde von Bayerns Ministerpräsident Minister König Markus Söder. Reiserückkehrer gehören getestet, das war seine Politik. Und so richtete Söder Testzentren ein, egal ob an der Autobahn, auf dem Bahnhof oder am Flughafen. Es sollte massiv getestet werden.
Ja, für Reiserückkehrer aus Risikogebieten, da war der Test Pflicht, klar. Bayern ist aber schon Wochen zuvor einen Sonderweg gegangen. Wer als Bayer getestet werden möchte, der konnte auch getestet werden. Also Symptome oder Risikokontakte hin oder her, freie Tests für freie Bürger.
Mit der Reisewelle folgte dann aber der Ansturm auf die Testzentren und so folgte das, was als Testdesaster in die Corona-Geschichte eingehen sollte.
Wahnsinn. Vor allem an den Autobahnen. Da fehlte eine Softwarelösung. Darum wurden tausende Menschen mit so einer aufwendigen Zettelwirtschaft getestet. Die Gesundheitsämter, die schlugen die Hände über dem Kopf zusammen. Kein Überblick mehr. Probenstau und ein völliges Ergebnisdesaster.
Tagelang haben rund 44.000 Menschen ihre Ergebnisse einfach gar nicht bekommen. Wie man danach wusste, waren da auch über 900 Menschen mit einem positiven Test. Diese Testorgie führte sogar dazu, dass sich der deutsche Virologe, das Virusorakel, Professor Dr. Christian Drosten dazu äußern musste. In seiner Weisheit mahnte der Experte, Engpässe bei Laboren. Drosten empfiehlt, Corona-Tests an Flughäfen einzustellen.
Siehste? Ja, und der Professor verwies nicht in erster Linie auf die bürokratische Unmöglichkeit, sondern auf Engpässe bei den Reagenzien. Also statt zahlreiche symptomlose Reiserückkehrer an den Flughäfen zu testen, sei es besser, sich vorerst auf Personen mit Covid-19-Symptomen zu konzentrieren, so Drosten. Und andere haben das auch nochmal in einem Brief genauso geschrieben an zum Beispiel die Berliner Gesundheitssenatorin.
Doch diese Debatte um mittlerweile milliardenteure Corona-Tests an symptomlosen Menschen klang bei weitem nicht ab. Und das bringt uns in den September.
Wir haben ja schon häufiger gesagt, dass dieses Jahr voller Helden war. Übrigens aber auch voller gefallener Helden. Also zu einem Helden der Maßnahmenkritiker wurde am 11. September und in den Folgewochen der Präsident der Kassenärztlichen Bundesvereinigung.
Dieser Andreas Gassen verweigerte sich nicht nur der Fokussierung auf Infektionszahlen, er pinkelte dem bayerischen Ministerpräsidenten auf offener Bühne ans Bein.
Wir haben dieses Testdesaster in Bayern erlebt, wo Leute getestet wurden, selbst die Positiven zum Teil gar nicht mehr zuordnen waren, dann nach 10 Tagen ihren Befund bekommen hatten, nach glücklich ausgeheilter Corona-Erkrankung. Und jetzt müssen Sie einfach mal zur Kenntnis nehmen, wie Politik mit so etwas umgeht. Herr Söder, 10.19 Uhr, Söder, ich zitiere wörtlich, Bayerns Teststrategie hat ja voll funktioniert.
Markus Söder hat Bella Figura in den Abendnachrichten machen wollen. Zack. Da hat er da gesessen. Ne? Also echter Tiefschlag der Marke Andreas Gassen.
Aber was ein echter Söder ist, der lässt sich von sowas natürlich nicht umhauen. Dieses Testdesaster, das lässt sich doch bestimmt irgendwie in Vergessenheit bringen. Also vorwärts immer und rückwärts nimmer.
Ja, also es braucht natürlich neue Maßnahmen, klar. Und die Chance dazu, die bot sich ja im Monat September. Man hatte die Testhäufigkeit nach oben geschraubt auf über 1 Million pro Woche. Und damit stiegen natürlich auch die positiven Tests. Klar. Am 11. September, dem Tag der Abrechnung von Andreas Gassen, wurden 1.800 neue positive Tests registriert. Höchstwert seit April. Und auch die positiven Quote stieg in kleinen Schritten über 1. Und dann kam München. Und die Bedeutung von München, die kann für Deutschland ja gar nicht überschätzt werden.
Hast du wirklich 1.800 positive Tests gesagt? Wahnsinn, das stimmt, glaube ich sogar. Habe ich ja extra nochmal recherchiert. 1.800, überleg mal, ey, das ist eine Zahl, die machst du heute in Sachsen am halben Tag.
Stimmt.
Wahnsinn.
Ja.
Also, 18. September überschritt München als erste deutsche Großstadt die Marke von 50 positiven Tests auf 100.000 Einwohnern in 7 Tagen. Also diese Messlatte, die gelegt worden war im Mai, zu einer Zeit, wo wir ganz wenig getestet haben und die dann aber auch galt zu einem Zeitpunkt, wo wir ganz viel getestet haben. Mal wieder eine Wahrheit, die wir nur mal so nebenbei ansprechen wollten. Die Söder-Time war also angebrochen. Gemeinsam mit Münchens Oberbürgermeister ratterten die Maßnahmen. Undenkbares wurde festgelegt. Alkoholverbot in der Öffentlichkeit und das in München und das zur Wiesnzeit. Glaubst du es? Die Wiesn war ja eh abgesagt worden, aber auch die Wiesn da Horn bzw. die Wiesn auf der Straße oder die Wirtshauswiesen, alles passé. Sperrstunde auf 23 Uhr vorgezogen und jetzt geht's rund. Der Siegeszug der Maskenpflicht auf offenem Straßenland nimmt jetzt seinen Lauf.
Oh, ich habe leider die Söder-Maske heute nicht hier liegen. Die habe ich in der Weihnachtssendung irgendwie verschlammt.
Dann kannst du ja die Silvester-Pest-Maske kannst du dir.
Die Pest, schön. Also am 22. September, da erlässt München als erste Stadt in Deutschland eine Maskenpflicht an der frischen Luft. Auf belegten Plätzen musste jetzt also der Mund-Nasen-Schutz getragen werden. In Windeseile, da hatte die Landeshauptstadt auch zweisprachige Schilder, Hinweisschilder produziert. Mhm. Die Geburtsstunde der Söder-Windel.
Der Bann war gebrochen. Das klingt so wie eine Verlautbarung von 1931.
Der Bann war gebrochen.
Extra nicht 34 gesagt, das wäre in ganz anderem Zeitalter. Der Bann war gebrochen. Das Tabu, die umstrittene Maskenpflicht unter freiem Himmel einzuführen, war passé. München legt also vor, Hamburg konterte, Düsseldorf fiel an die Maskenfans und heute gilt die Maskenpflicht an den kuriosesten Orten. Na. Beispielgefällig, das ist Berlin. Die Pflicht zur Mund-Nase-Bedeckung ist aktuell geregelt in der 12. Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Verordnung, Entschuldigung. Ich hoffe, die haben das jetzt in der Zwischenzeit nicht schon wieder ergänzt, dann
kann
ist es halt
sein,
die 13. Ist ja
wir
egal.
Hier sitzen vielleicht sogar.
Also Paragraph 4, Absatz 1a, Satz 5. Auf Gehwegen vor Gebäuden, in denen sich vom Gehweg aus direkt zu betretende Einzelhandelsgeschäfte, Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe befinden, ist die Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
Also nach unserem Verständnis, also vor jedem Geschäft in der deutschen Hauptstadt. Tischlerei, Maske auf. Glaser, Maske auf. Vor dem Spätkauf,
Maske auf.
Na klar, rund um die Uhr.
Ja, rund um die Uhr. Der Laden hat geschlossen, ist egal, Maske auf. Kein Mensch auf der Straße, egal, Maske auf, Muffel. Mhm. Verwaltungsgerichte in ganz Deutschland haben solche Regeln dann kassiert. In Berlin ist das übrigens zu keinem Zeitpunkt passiert. Es gab da zwei Einsprüche für die Böllsche Straße, die wurden dann nach etwa 2 Wochen abgelehnt. Ich habe mir das neulich nochmal schicken lassen, dann laufen weitere 2 Einsprüche. Mhm. Aber vielleicht wissen Sie das, wir können da nochmal kurz drauf zur Sprache kommen. Auch ich habe überlegt, einen Einspruch gegen diese Maskenpflicht in Berlin durchzusetzen. Ich habe das aus unterschiedlichen Gründen dann nicht getan. Diese Gründe liegen alle im November. Aber am Ende des Tages bin ich damit auch ganz okay. Denn es war ein Kampf gegen Windmühlen. Mhm. Klar, viele Bundesländer oder Städte haben die Maskenpflicht danach variieren müssen. Aber es hat sich ja bis heute durchgesetzt, dass die Gerichte sagen, Maskenpflicht an frischer Luft kann man trotzdem machen. Hm. Und so war das jetzt halt auch. Und so haben wir diese extrem harten Regelungen, unter anderem in Berlin, die man nicht verstehen kann in dieser Form. Meine Meinung, nach wie vor.
Ja, also geht mir da völlig genauso. Fragt man sich manchmal, sind die Berliner klagemüde? Oder kommt da vielleicht sogar noch mal was Dickes?
Ja, wie gesagt, es sind ja im Moment noch 2 Einsprüche unterwegs. Mal gucken, was das Verwaltungsgericht damit macht. Aber ich habe nicht gehört, dass ein Verwaltungsgericht diese Mund-Nasen-Pflicht irgendwo komplett kassiert hätte. Nein, Deutschland ist unter der Maske. Und was willst du jetzt machen? Ich meine, wir sind jetzt wieder im Lockdown. Da wird auch kein Gericht sagen, ach, die Politik, die hat keine Ahnung. Machen wir weg. Nein, passiert nicht.
Noch sind wir aber im September und da gab es auch neue Einschränkungen in vielen Städten, aber für eine ganz spezielle Personengruppe, da gab es dann Erleichterung. Toll. Die Fußballfans, die durften nämlich wieder in die Stadien nach monatelangem Live-Fußballentzug. Da konnten also die Vereine ihre Anhänger zumindest teilweise wieder reinlassen. Allerdings zeigte sich, dass die Spezies Profi sich erstmal so an die Spezies Fan wieder gewöhnen musste.
Es war der Hamburger Innenverteidiger Toni Leistner. Der setzte zur Selbstverteidigung an. Sein Hamburger SV hatte beim Zweitligisten Dynamo Dresden eine Pokalschlappe erlitten und Toni Leistner teilte ordentlich aus. Statt Fernsehinterview gab es Tribünenkloppe. Aber zugegeben, das war für mich eher so die hanseatisch kühle Form der Auseinandersetzung. Mhm. Ebenfalls im September gab es das Sat.1 Promi-Boxen. Oh, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, im Zweifel nicht.
Haben wir jetzt also die Kategorie Trash erreicht?
Absolut. Es war eine Veranstaltung mit einigen Tiefen und der einen oder anderen Höhe. Aber es gab da auch einen wunderbaren Konflikt zwischen Zuschauern und einem Sportler. In den Hauptrollen, für alle, die sie nicht kennen, werde ich sie ganz kurz vorstellen. Ein gewisser Sam von der Sendung Prince Charming. Es ist das erste homosexuelle Dating-Format in Deutschland. Ein sehr gutes Format und da hat Sam in der ersten Staffel mitgemacht. Dann war dabei Serkan von Die Bachelorette. Die haben gegeneinander geboxt. Und dann war da noch Raffi. Und das lasse ich mir auf der Zunge zergehen. Raffi war selber als heterosexueller Kandidat bei der Bachelorette. Da wollte er um das Herz einer Frau kämpfen. Dann hat er sich aber in der Sendung als homosexuell geoutet und ist jetzt mit Sam zusammen und hat seinen Liebling wie folgt verteidigt.
So, wann geht Serkan aufs Ganze? Vielleicht jetzt, vielleicht jetzt. Jetzt hat er ihn. Oh, das geht natürlich gar nicht. Oh, Raffi kommt in den Ring geflogen.
Ja, schlagkräftiger September. Jetzt haben Sie aber auch alles erfahren, was an Trash in diesem Jahr wichtig gewesen ist.
Nicht im geringsten.
Ja, das Wichtigste. Alles andere wollen Sie aber auch gar nicht wissen. Wir gehen lieber mal über in den Oktober. Oktober, der Impfstoff kommt.
Es geht los.
Ja, der sogenannte Oxford-Impfstoff von AstraZeneca ist der erste im Oktober, der in Europa auf Wirksamkeit und Verträglichkeit geprüft wird.
Also wir möchten jetzt schon mal auf Folge 66 verweisen. Da nehmen wir diesen Impfstoff nämlich ausgiebig auseinander. Ui. Wir machen das jetzt aber auch nochmal kurz. Also ausgerechnet dieser Impfstoff von AstraZeneca sorgte für jede Menge Ärger. Während der Studie verstirbt ein junger Arzt in Brasilien. Der Mann wurde 28 Jahre alt, ist an Komplikationen mit dem Impfstoff verstorben, beziehungsweise mit der Erkrankung. CNN Brasil meldet, es hat mit dem Impfstoff zu tun. Die Zeitung El Globo schreibt, der Arzt habe ein Placebo enthalten. Mhm. Wobei wohl auch in einem Placebo der Wirkstoff Wirkstoffverstärker enthalten sei, hat mir ein Zuschauer geschrieben. Dementsprechend.
Also die brasilianische Studienkoordination, die sieht keinen Zweifel an der Sicherheit und setzte die Studie dann fort. Bereits im Vormonat hatte eine Probandin übrigens Symptome einer Erkrankung des Nervensystems gezeigt. Und bereits im Juli, da war die Studie ebenfalls ausgesetzt worden, ebenfalls wegen neurologischer Symptome.
Der AstraZeneca-Impfstoff sollte im November dann weiter in Verruf geraten. Man hatte eine falsche Dosierung gewählt. Da war nämlich nur der halbe Wirkstoff drin. Aus diesem Versehen hat man dann eine Tugend gemacht. Man kombinierte die Ergebnisse der Falschdosierung mit der geplanten Dosierung. Daraus berechnete man dann eine Wirksamkeit von 70%. Tatsächlich zeigten die zwei Studien 62% und 90%. Wer kann, der kann. Und damit nochmal der Verweis auf Folge 66, wo wir uns dann damit nochmal auseinandersetzen.
Ja, Mathematik ist schon was Feines. Wer kann, der kann.
Ja, aber du erinnerst dich, dass ja auch vor allem der halbe Impfstoff besser gewirkt hat als der ganze Impfstoff.
Das ist Wahnsinn. Ja, ja, richtig. Ähnlich clever waren die Vorrechnungen von Frau Merkel, denn auch die kann rechnen. möglicherweise. Ja. Das hatte die Kanzlerin ja in mehreren berühmten Pressekonferenzen bewiesen.
Und das heißt nichts anderes, als dass sich über Juli, August, September in 3 Monaten die Infektionszahlen 3-mal verdoppelt haben. 300 auf 600, 600 auf 1200, 1200 auf 2400. Und wenn das in den nächsten 3 Monaten, Oktober, November, Dezember, weiter so wäre, dann würden wir von 2.400 auf 4.800, auf 9.600, auf 19.200 kommen.
Rechnen kann sie also. Und ich erinnere mich, wie wir damals über diese Rechnung gesprochen haben. Und wir haben verdeutlicht, dass das jetzt nicht ganz fair war, diese Zahlen so auszuwählen. Ja. Aber ihre Prognose war ja dann auch mal wieder das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben wurde.
Ja, denn am 30. Oktober fiel die Kanzlermarke von 19.200. 2 Monate früher als erwartet landeten wir bei 19.367 positiven Tests. Ja, und mit diesem Anstieg der Zahlen ging natürlich auch eine erhitzte Debatte einher. Ja, und mit dieser Debatte haben wir dann ein neues Wort gelernt, den Wavebreaker, den Shutdown.
Im deutschen Sprachgebrauch Wellenbrecher, Lockdown, wobei Lockdown auch gar nicht so deutscher Sprachgebrauch ist, aber mittlerweile schon. Wenn ich mich nicht alles täuscht, war es ja der SPD-Gesundheitsvielsprecher Karl Lauterbach, der diesen Begriff bei uns eingeführt hat. Mhm. Karl der Warner und Mahner, der scheinbar einzige Politiker aus dem Bundestag, der überhaupt irgendeine Meinung zum Coronavirus hat. Jedenfalls, wenn wir mal gucken, wie wichtig der für die deutsche Talkshow-Landschaft ist.
Eine laute Meinung auf jeden Fall.
Karl Lauterbach schlug die Trommel für den Wellenbrecher-Lockdown.
Ja, so ist es. Soft-Lockdown. Mhm. Lockdown-Light. Lock-Light habe ich auch schon gehört. Wellenbrecher. Das sollte es sein, eben um die zweite Welle zu brechen. 2 Wochen waren da im Gespräch. Ja, okay, 2 Wochen. Und mit einem Lockdown von 4 Wochen gingen wir dann in den November.
4 Wochen lang also keine Kneipen, keine Restaurants, keine Kinos und dergleichen mehr. Damit wollte man der sogenannten zweite Welle also beikommen. Mhm. Auch Touristen wurden mal wieder ausgewiesen. Mal wieder waren die Nordbundesländer da besonders restriktiv. In Mecklenburg-Vorpommern waren Touristen und sogar Menschen mit Zweitwohnsitz ja schon im Frühjahr reihenweise verpfiffen worden. Nun war es Schleswig-Holstein, das Bundesbürger zum Montag, den 2. November, quasi ausgewiesen hat.
Ja. Noch härter hat es ja Bodo Schiffmann, Ralf Ludwig und Samuel Eckert getroffen. Die wurden auf der Corona-Infotour ja regelrecht abgeschoben. Sie hatten sich in Mecklenburg-Vorpommern aufgehalten. Und dann kam es zu folgendem Scharmützel zwischen Rechtsanwalt Ralf Ludwig und einem Polizeioberrat.
Staatsanwalt gar nichts damit zu tun hat.
Natürlich.
Rufen Sie den doch an, noch mal, der Landrat hat eine Entscheidung getroffen.
Oder beim
der Landrat hat eine Entscheidung getroffen. Ich habe Ihnen jetzt die Rechtsauffassung dazu gesagt.
Der Landrat kann diese Entscheidung
nicht
treffen.
Ich fordere Sie jetzt auf, in den Bus zu drehen, aus dem Land zu fahren. Sie drehen den Bus und fahren.
Diese Szene, interessanterweise direkt am 9. November, der hatte ja in unserer deutschen Geschichte schon unterschiedliche Bedeutung, dieser Tag. Diese Szenen führten zu regelrechten Begeisterungsstürmen bei Gegnern von Querdenken und der Corona-Infotour.
Ja, ja. Der Polizist, der wurde innerhalb weniger Stunden ja zu einem Helden hochstilisiert und regelrecht gefeiert. Man wollte ihm gar das Bundesverdienstkreuz umhängen. Die Begeisterung auf Seiten der Querdenken-Kritiker war also enorm. Und genauso dann der Triumph von Ralf Ludwig.
Sie durften tatsächlich einreisen. Das Verwaltungsgericht Greifswald hatte es ihnen verboten. Das Verwaltungsgericht Schwerin ließ die Regierungskritiker dann aber doch rein. Am späten Abend gab es dann eine Kundgebung in Schwerin und laut Redaktionsnetzwerk Deutschland hatten sich diesen Kampf zwischen Ludwig und Polizeioberrat Rusch unter Begleitung von Bodo Schiffmann über 80.000 Menschen im Livestream angeschaut.
Wahnsinn. Ich finde es übrigens wirklich beeindruckend, wie die da durchs ganze Land getourt sind in ihrem Bus und gleichzeitig ja auch immer irgendwelche YouTube-Videos und dann noch das Interview hier gemacht. Also die haben wirklich mal ein anstrengendes Jahr hinter sich.
Ja, also man
muss. Aber wer hat das nicht?
Also ich denke mal, selbst wenn man die Meinung von Schiffmann-Eckert nicht teilt, gar nicht teilt oder nur ein bisschen teilt, einen gewissen Respekt muss man schon vor dem haben, was die da aufgebaut haben und was die da gemacht haben. Und ich finde auch, dass dieser Corona-Protest das gesamte Medium YouTube in vielerlei Hinsicht auch wirklich entwickelt hat. Also zumindest politisches YouTube hat sich enorm entwickelt. Da sind sehr viele Leute dazugekommen.
Sehr viele Leute auch wieder weg, weil sie gelöscht wurden.
Die sind jetzt auf anderen Plattformen, richtig, ja. Aber auf jeden Fall hat sich das professionalisiert und das ist ja auch bei uns so. Also wir wissen jetzt, dass es kein Problem ist, sofort mit dem Handy irgendwo rauszugehen und Livestream zu machen. Das wusste man vorher nicht.
Genauso haben wir aber auch gelernt, nachdem wir das erste Mal so eine kleine Sperre gekriegt haben, dass wir gesagt haben, okay, auf unserer Webseite snanews.de werden wir die Videos nicht als Einbettung von YouTube machen. Das heißt, wenn wir auf YouTube nicht sind, sind die Videos auf der Webseite noch da. Auch uns auf unserem Telegram-Kanal werden wir natürlich da auf dem Laufenden halten. Man lernt ja stetig dazu.
Absolut, genau so. Also Telegram-Kanal, Basta Berlin zusammengeschrieben, da finden Sie uns.
So ist es. Und ab in den Dezember. Wir schreiben Dienstag, den 8. Dezember 2020. Margaret Keenan ist der erste Impfling der britischen Impfkampagne.
And what do you say to those who might be having second thoughts about having this?
Well, I'd say go for it. Go for it because it's free and it's the best thing that's ever happened at the moment. So do, please go for it. That's all I say, you know. If I can do it, well... So can you.
Und Margaret wurde gefragt, was sagen Sie denn eigentlich Menschen, die skeptisch sind? Ja, machen Sie es einfach. Ich meine, es ist gratis und es ist das Beste, was hier passiert ist. Bitte tut es also. Wenn ich es tun kann, dann können Sie es auch. Margaret Keenan, das berühmteste Experiment aus Great Britain nach Klonschaft Dolly.
Aber wenn es gratis ist, dann hat ja jetzt Querdenken eventuell ein Problem. Weil die kommen ja aus Stuttgart und da sind die Schwaben. Und wenn es bei den Schwaben was umsonst gibt,
okay. Möglicherweise.
Naja gut, aber sie, also Margaret Keenan, ist auch der erste Impfling einer westlichen Impfkampagne. Wenige Tage vor ihrem 91. Geburtstag, stell dir mal vor, 90. Geburtstag, wo der Butler immer über den Teppich, das ist der 90., wenn man die, also gut, kommt nur gerade in meinem Kopf wegen 91.
Dich Geburtstag. Kann man ja zum 90. nur impfen, wenn der Butler aus Versehen stolpert und dir die Spritze reinjagt. Sonst wirst du dich wahrscheinlich nicht impfen lassen, zumindest nicht bis zu deinem 90. Geburtstag.
Ja, wenn ich bis 90 nicht geimpft bin, dann brauche ich sie dann auch nicht mehr.
Sieht Maggie anders?
Ja, das stimmt. Also, 91. Geburtstag, sie bekommt nach Medienangaben den BioNTech-Pfizer-mRNA-Impfstoff injiziert. Nach Medienangaben? Also wieso sagen wir jetzt nach Medienangaben? Weil wir ja nicht wissen, ob Maggie wirklich den Impfstoff bekommen hat. Also natürlich, wir vertrauen jetzt mal dem britischen Gesundheitsminister Hancock und dem National Health System und natürlich auch den britischen und europäischen Medienhäusern.
Absolut.
Aber nun ja, so hin und wieder, da kommen ja schon Zweifel auf. Und geht da jetzt wirklich so alles mit rechten Dingen zu, haben wir uns gefragt. Blicken wir nämlich mal nach El Paso in den Vereinigten Staaten. Am Universal Medical Center of El Paso in Texas, da wurden die ersten Impfungen durchgeführt.
Und das Tolle daran ist, der Impfstart ist natürlich ein mediales Großereignis. Der lokale private Fernsehsender KVIA ABC7 war auch vor Ort. Und durch das Weltnetz hat uns das Video dazu erreicht. Hm? Was die Amis wahrscheinlich nicht erwartet haben, der Russenfunk von SNA hat da ganz genau hingeschaut. Los geht's also mit der Impfung oder Nichtimpfung von El Paso.
Ja, hier kommt sie. Der erste Mensch in El Paso, der geimpft wird, ist eine Krankenschwester, Crystal Molina. Die wird übrigens später sagen, sie sieht Licht am Ende des Tunnels. Es ist keine Werbung für einen Impfstoff. Also den Slogan sollten Sie nicht nehmen. Wir schauen uns jetzt mal genau an, wie sie denn da geimpft wird. Und jetzt müssen Sie ganz aufmerksam sein. Wir sehen, wie die Spritze in den Arm eingeführt wird. Der Impfarzt drückt mit dem Zeigefinger die Spritze nach unten und der Inhalt geht in den Arm. Die Spritze wird dann sichtbar aus dem Arm gezogen. So spritzt man etwas in einen Arm.
Hier kommt eine weitere Impfung vom gleichen Tag aus El Paso. Der Arm wird leicht zusammengedrückt, die Einschichtstelle ist klar zu erkennen, die Spritze dringt ein, der Inhalt wird erneut eindeutig mit dem Zeigefinger entleert. Und das Gleiche passiert dann auch bei diesem Herrn. Doch bei dieser Impfung sind wir dann etwas skeptisch geworden. Das ist interessanterweise der einzige im Video gezeigte Impfling, der in einer Totalen gefilmt wird. Der einzige, bei dem die Einstichstelle mit der Hand verdeckt wird. Der einzige, bei dem nicht eindeutig zu sehen ist, dass die Flüssigkeit überhaupt in den Arm gelangt.
Ja, also ganz ehrlich, mit diesem Videobeweis, da sind wir mehrere Tage schwanger gegangen. Es war uns dann nicht eindeutig genug, um das jetzt sofort zu veröffentlichen. Dafür hat die Perspektive auch einfach nicht so richtig gestimmt. Aber er war eindeutig genug, um weiter zu suchen. Benjamin hat das gemacht. Also wieso waren die Impfungen bei den drei anderen so eindeutig zu sehen? Bei ihm aber nicht. Wieso war ausgerechnet diese Impfung zwar im Lokalfernsehen zu sehen, auf den YouTube-Kanal der Stadt, aber alle Impfungen und die nicht?
Tja, weil uns der Eindruck nicht getäuscht hat. KTSM 9 News, ebenfalls ein Lokalsender, zeigt uns die Impfung zwei Tage später, allerdings aus einer anderen Perspektive.
One today, according to the hospital. KTSM showed you exclusive close-up video last night. It looked like the person administering the first shot didn't press down on the plunger of the syringe. UMC says it revaccinated that nurse today to remove any doubts and strengthen confidence in the vaccination practice. But the hospital...
Dieser Mensch wurde nicht geimpft. Der Applaus, das Nicken, der Impfarzt, der zufrieden von dann sieht, alles Fake News. Auf KTSM heißt es... UMC revaccinated, um alle Zweifel an der Impfung zu beseitigen und das Vertrauen in die Impfpraxis zu stärken. Der Mensch, den Sie also gesehen haben beim ersten Mal, der da offensichtlich nicht geimpft wurde, der wurde am nächsten Tag nochmal geimpft. Da habe ich mich gefragt, was ist denn jetzt eigentlich mit dem? Ist der jetzt doppelt geimpft oder?
Hält doch besser.
Hält besser.
Aber um dieses Vertrauen zu stärken, da wollen wir Ihnen jetzt mal das Video von Tiffany Dover zeigen. Sie ist eine Schwester aus Chattanooga, Tennessee.
A nurse is vaccinated, but just minutes later, this happens.
I'm sorry.
Tiffany Dover fainted as she spoke to reporters at a hospital in Chattanooga, Tennessee.
Aber wir haben ja versprochen, ihr Vertrauen in die Impfung zu stärken.
Das machen wir jetzt und darum haben wir uns auf die Suche nach Erklärung gemacht. Was ist denn Tiffany eigentlich passiert? Nachdem Schwester Tiffany wieder zu sich gekommen ist, konnte die Presse sie nämlich erneut befragen. Mhm. Geht's dir gut? Alles okay, Honey? Ja, natürlich geht es ihr gut. Bestens sogar. Davon abgesehen, dass Schwester Tiffany ständig zusammenbricht. 6 Mal in den vergangenen 6 Wochen.
I feel fine now. And this is, you know, I have passed out probably 6 times in the past 6 weeks. You know, it's common for me.
Wir fassen also mal zusammen als Schaf Maggie
und Impfschaf Maggie.
Impfschaf Maggie und William Shakespeare geimpft wurden. Da waren sie begeistert, ganz brave Impflinge. Vor laufenden Kameras bekommen sie was auch immer in den Arm gespritzt und erfreuen sich bester Gesundheit. Keiner bricht zusammen.
Genau, und die waren über 80 und über 90. Aber Schwester Tiffany aus den USA kollabiert. 2 andere NHS-Mitarbeiter aus England sind ebenfalls kollabiert. In Alaska ist ein Gesundheitsmitarbeiter kollabiert. Ich habe noch neue Zahlen von der CDC bekommen, zu denen gleich noch ein Wort mehr. Und einem weiteren hat man einfach eine Fake-Impfung verpasst und ihn am nächsten Tag dann noch einmal eine Spritze reingejagt. Also, da fragen wir uns natürlich, was ist eigentlich los mit dieser milliardenschweren, wunderbaren Impfkampagne?
Ja, also die startet auf jeden Fall mit ganz erheblichen Pannen. Und hier kommt eine Statistik der CDC, des Centers for Disease Control and Prevention der USA, auf Seite 6.
Laut dieser Statistik haben in den ersten 5 Tagen 112.807 Menschen ihre erste Dosis bekommen. 3150 Ereignisse mit Auswirkungen auf die Gesundheit haben sie erlitten.
Ja, also laut der unten stehenden Erklärung bedeutet das, jeder 40. Impfling, jeder 40. war nicht mehr in der Lage, normale Aktivitäten ausführen zu können, war arbeitsunfähig oder brauchte sogar einen Arzt oder medizinisches Fachpersonal.
Dann gehen wir nochmal in die Daten von der CDC. Also die CDC kennt, glaube ich, mittlerweile jeder. Viel größer als das Robert-Koch-Institut, unglaublich wichtige Institution in den USA. Also, da wird davon gesprochen, Stand ist 18. Dezember. CDC has identified 6 case reports of Anaphylaxis. Also Anaphylaxis, dieser Schock, den man nach einer Impfung bekommen kann. 6. Und jetzt gucken wir mal in eine Veröffentlichung der Gesundheitsstadt Berlin. Da wird gesagt, wie oft nach Impfung eigentlich solche Schocks vorkommen. Einer aktuellen Analyse zufolge liegt die Rate bei 1,3 pro einer Million Impfdosen. Wenn wir jetzt diese Zahlen zusammenmischen, dann haben wir also 112.000 Menschen und 6 Schocks. Und hier sind es 1,3 Schocks auf eine Million Menschen. Also da gibt es jetzt unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder darf man die Zahlen nicht vergleichen aus einem wissenschaftlichen Grund, der mir jetzt nicht einfällt und der sich mir erstmal nicht erschließt. Und der andere Grund ist, bei dieser Impfung gibt es möglicherweise deutlich mehr anaphylaktische Schocks als bei den anderen Impfungen.
Also ich denke, man wird alles in allem erstmal das in der Praxis sehen, wie es denn dann funktioniert und welche Nebenwirkungen dann tatsächlich in der Menge auftreten. Und wir hatten in der Weihnachtssendung schon gesagt, wir haben generell nichts gegen die Impfung. Also wenn Sie sich impfen lassen wollen, lassen Sie sich impfen, wenn Sie mehr Angst vor der Krankheit haben. Wenn Sie mehr Angst vor einer Impfung haben, lassen Sie sich nicht impfen. Punkt. Aber haben Sie gegenseitig Respekt füreinander, wenn das eben der jeweils andere für sich entscheidet.
Genau so machen wir das. Und soweit ich weiß, ist vor Maggie noch niemand über 90 mit dem BioNTech-Pfizer-Impfstoff geimpft worden.
So ist es.
Einmal ist immer das erste Mal. Und davon werden wir noch sehr viel mehr erste Male in den nächsten Wochen sehen, dann auch in Deutschland. Und dann werden wir einen ganz genauen Blick darauf haben, wie es mit dieser Impfung weitergeht. Ja. Herr Joppa hat gute Worte gesprochen. Jeder darf das aktuell noch für sich selber entscheiden, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht.
So ist es. Und dann sind wir eigentlich auch schon so langsam am Ende von dieser wunderbaren Silvestersendung angekommen. Quasi können wir den Countdown fast schon zusammen zählen. Ich möchte vielleicht noch ein paar Worte verlieren, dass es mir sehr viel Spaß gemacht hat, mit dir durch dieses Jahr zu reiten. Nicht nur in dieser Sendung, auch nicht in der gestrigen Sendung, sondern das ganze Jahr. Die erste Sendung von Folge 1 bis zu dieser Folge war ganz schön, was man arbeitstechnisch wegschaffen musste an Pensum. Das hat mir aber immer Spaß gemacht. Ich glaube auch, weil wir uns da gegenseitig einfach bereichern, was die Themen angeht. Und dann habe ich was gesehen, da hat er was gesehen. Und dann, ich glaube, es ist ein Jahr, in dem ich selten so informiert war, auch in Bereichen, von denen ich vorher überhaupt keine Ahnung hatte.
Ja, das haben wir nicht für möglich gehalten. Wow. Also das kann ich für dich auch so zurückgeben. Bist auch darüber hinaus noch ein sehr feiner Kerl. Feiner als ich auf jeden Fall. Also sollten Sie Ihre Sympathien auf meiner Seite liegen. Das ist unberechtigt. Ja, die sollten lieber da drüben liegen. Meine Sympathien liegen auf jeden Fall bei Ihnen. Ich danke Ihnen auch ganz, ganz herzlich für die Unterstützung, wie wir das ganze Jahr über dann auch gehabt haben. Und was ich ja am besten finde, ist, wenn wir tatsächlich mal angesprochen wurden.
Ja,
in den vergangenen Wochen. Das kam ja auch immer wieder vor. Egal in welcher Hood, ob das jetzt in Neukölln war oder auf dem 17. Juni oder in Konstanz. Das hat Spaß gemacht. Also,
wir freuen uns immer, wenn Sie uns da draußen ansprechen. Wir freuen uns noch mehr, wenn Sie diesen Kanal abonnieren, wenn Sie uns vielleicht einen Kommentar dalassen, wenn Sie uns auf Telegram
und was besuchen. Macht man mittlerweile auch in Deutschland, wenn jemand der Champ ist?
Hey!
Oh
je.
Der Joppa wird geschreddert.
Ja, mit offenem Feuer und Papier. Ich glaube, der Mann möchte mich umbringen. Ja, wir versuchen mal ein bisschen Feuerwerk hinten einzublenden. Das würde uns sehr gefallen. Ausgezeichnet. Philipp, dir vielen Dank für die richtig tolle Arbeit. Der hat in Rekordarbeit hier unsere Weihnachtssendung geschnitten. Wird das Gleiche auch mit diesen Sendungen machen. Es war mir ein richtiges Fest.
Sehr gut.
Ausgezeichnet. Wir hoffen, Sie bleiben uns auch im kommenden Jahr gewogen. Wir werden weitermachen, komme was wolle.
Guten Rutsch. Mein Name ist Benjamin Gollmer. Alles Gute.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüss.